Ich auch auf. Und wo ist mein Ton? Gut. Ja, Technik, die begeistert. Hoffen wir mal, dass das Intro klappt. Soll ich es mal probieren?
Probier's bitte.
Dieses Gitarren, wie nennt man das? Tremolo, immer so schön ausfaden lassen. Da will ich gar nicht dazwischen quatschen. Hallo und herzlich willkommen zum Lavakäse, dem Podcast von Nerdzig, in dem wir über Nicht-Nerd-Dinge sprechen, sondern über die alltäglichen Seiten des Lebens. Allerdings muss ich schon
sagte
ein.
er und log im ersten Satz.
Ja, heute haben wir uns ein Thema gesucht, das so ein bisschen, wie soll man sagen, Grenzgänger ist zwischen unseren beiden Podcasts, Nerdzig Radio und dem hier. Wir wollen uns heute dem Thema Technik widmen. Das beinhaltet sowohl Hard- als auch Software und unser, ja, wir wollen so ein bisschen drüber reden, was uns aufregt, was uns begeistert. Vielleicht auch neue Trends, die uns völlig kalt lassen oder wo wir sagen, ja, da muss ich der Erste sein, wenn ich da nicht sofort das habe, dann kann ich im Prinzip mein Leben vergessen. Aber vielleicht ist das Ganze auch ein bisschen entspannter aus unserer lebenserfahrenen Sicht. Damit herzlich willkommen. Bei mir ist wie immer der
Ronny, schönen guten Abend.
falls das jemand am Abend hört.
Na, das ist so meine Standardantwort, beziehungsweise Begrüßung. Schönen guten Abend. Das hat immer so einen leicht legeren, weißt du? Man ist jetzt, man lehnt sich zurück, hat noch jetzt irgendwie so sein Rotweinglas in der Hand, ne? Das Kaminfeuer prasselt und dann geht's los.
Ich habe ja jetzt mitgekriegt, dass eine gute Freundin von mir unsere Podcasts, zumindest die Nerdzig-Podcasts, zum Einschlafen gerne hört. Und da müssen wir dann.
Weißt du, manchmal glaube ich immer, das ist so eine indirekte Beleidigung.
Nein, 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 nein. Sie hat sich im Gegenteil neulich darüber aufgeregt, als wir die Folge produziert haben, wo ich immer wieder mal das Intro eingespielt habe, weil sie dann immer wieder aufgewacht ist davon.
Was denn? War das eine blöde Idee? Ist ja komisch.
Also ich fand sie super. Ich hatte großen Spaß.
Ja.
Ja, Intro einspielen, eine Lieblingstechnik von mir. Ja, Ronny,
Ja.
du hast unseren Call, wie wir modernen Menschen sagen, unseren Call hier schon begonnen mit einem kleinen Technik-Rant. Vielleicht möchtest du den fortsetzen und uns aufklären, wie ist denn die Internetsituation da im fast hohen Norden, wenn man möchte, dass man mehr als, sagen wir mal, 2 Megabit Up- und Download hat oder so ungefähr?
Delikat, möchte ich sagen. Ja, also so Internet im Dorf ist ja immer so eine Geschichte, ne? Das kannst du Glück haben, da kannst du Pech haben. Wir sind jetzt gerade in der, ich sag mal, relativ glücklichen Verfassung, dass hier tatsächlich war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, jedenfalls wurde beschlossen, dass es hier zu einem Glasfaserausbau kommen soll. So. Dann kannst du jetzt quasi mit der Firma, die das macht, relativ unbekannt für mich, also ich kannte sie nicht, es ist auch irgendwie ein kleineres Unternehmen, kannst du da einen Vertrag abschließen, dann basteln die das hier hin und dann kannst du halt deinen Tarif mit Glasfaser schön machen. Dauert allerdings noch so knapp bis 2 Jahre, also vielleicht eins, aber auch zwei. Und da wir hier gerade einfach beschissenes Internet haben, also wir haben eine 16er Leitung, das heißt also hier, wie viel sind es? 16 Mbit und irgendwas um ein paar Mbit Upload. Also was ich halt, wenn ich halt teste, bin ich bei ungefähr so 2 Mbit pro Sekunde Upload. So,
Also
das
sagen
tut
wir
immer.
mal, das schöne Jahr 2010.
Genau. Und ja, jetzt hatten wir schon ein paar Mal angerufen gehabt, ob wir unseren Tarif halt einfach mal also erhöhen können. Und da sind wir zu mehreren Antworten gekommen. Eine Antwort war, ja, das geht, das ist überhaupt kein Problem. Und da ruft sie dann im Februar jemand an und dann machen wir das alles. Kam nichts. Also noch einmal angerufen, kam dann raus, nee, das geht ja gar nicht. Sie haben ja hier nicht mehr, also quasi kam keine Leitung dafür. Das geht nur bis dem, was sie jetzt gerade haben. Schade. Gut, dann überlegt gehabt, na gut, dann müssen wir wohl eh notgedrungen mit dem Glasfaserkollegen da halt einen Vertrag abschließen, weil wir halt sonst einfach nicht an schnelleres Internet kommen. War heute tatsächlich ein Vertreter da von unserem, wo wir jetzt gerade sind, und meinte so, natürlich geht das, Sie können hier 100 Mbit haben, das ist überhaupt kein Problem. Rufen Sie da mal an und gucken Sie mal und überhaupt so. Und dann ist ja immer das heutige Problem so mit diesen ganzen Internetanbietern, wenn du da quasi anrufst, dann landest du ja nicht bei irgendeinem Mitarbeiter, der da irgendwie fort ist, nein, du bist dann in einem Callcenter. Meistens mit Warteschlange und so einer hässlichen Dudelmusik, die dir dann irgendwie mindestens nach einer, ja weiß ich nicht, halben Minute so auf die Eier geht, und das tust du dir aber noch eine halbe Stunde an. Und da kam dann auch wieder raus, ja, sie sind ja falsch, sie haben ja einen Geschäftsanschluss, da müssen sie dort anrufen, beziehungsweise leite ich sie jetzt weiter. Dann hieß es dann dort, ja, nee, das können sie nicht machen. Aber ich schicke sie mal dahin. Dann da irgendwie angekommen. Die sagen dann wieder, es geht, aber das ist so eine Kombi, aber dann müssen wir sie wieder dahin leiten und so. Also das hat fast 2 Stunden gedauert, bis ich dann endlich mal bei der Person war, wo es wirklich wichtig war, wo ich hin sollte, die mir dann auch mitgeteilt hat, ja, es geht, wir können auf 100 Mbit hoch. Allerdings ist das so ein regionaler Tarif. Das heißt, dass die eigentliche Institut, mit dem du da deine Internetverbindung da halt hast, gar nicht so viel damit zu tun hat, sondern das ist so ein separates Team bei denen irgendwie. Also die sind regional gebunden. Und da kriegen die dann quasi, können die auf so ein auf das Kabel von einem anderen Anbieter quasi mit zugreifen. Und dieser Anbieter hat halt eben das Kabel, was wir brauchen, um halt auf die 100 Mbit zu gehen. Und ja, es war jedenfalls eine riesen Odyssee. Es hat ewig lange gedauert. Und jetzt ist auch das Problem, du brauchst halt immer noch 20 Tage, bevor das dann überhaupt gemacht werden kann. Also da kommt ein neuer Router halt mit dazu. Da muss irgendwie ein Termin mit dem Techniker noch vereinbart werden und so weiter. Also das verstehe ich sowieso nicht. Wieso kann das nicht nächste Woche passieren? Wenn jetzt wegen Corona das Problem ist, okay, würde ich es vielleicht verstehen, aber das scheint nicht das Problem zu sein. Es ist halt einfach so in Deutschland, dass das halt nicht morgen passieren kann, sondern da wartest du mal noch einen halben Monat, so nach dem Motto. Oder über einen halben Monat, wo ich mir dann halt echt frage, also Freunde, Entschuldigung, es kann doch nicht sein, dass wir im Jahre 2021 noch so massive Probleme haben, da irgendwie einen Internetvertrag umzustellen oder die Leitung irgendwie hinzukriegen. Naja, dann muss man vor allen Dingen sagen, was ich am witzigsten finde, da sind wir noch gesegnet mit diesem Glasfaserausbau. Also hier in Leipzig, wo wir da gewohnt haben, da hätte es das nicht gegeben. Da hätten wir noch Jahre warten können. Deswegen, also Digitalisierung in Deutschland schreitet nach wie vor langsam voran. Oder gar nicht, wenn man dann so sagen möchte.
Ach, sie schreitet schon voran. Nur ist halt jeder, glaube ich, hat eine andere Messlatte, was denn nun Digitalisierung oder Volldigitalisierung ist. Also da kommt es mir dann immer so vor, als würden die Leute, die das hypen, besprechen, analysieren oder sagen wir mal, naja, politisch für sich nutzen wollen in die eine oder andere Richtung. Jeder hat immer so ein bisschen eine andere Vorstellung. Was denn heißt denn das Digitalisieren? Dass man alles sozusagen nur noch irgendwo eintippt. Das kommt mir manchmal so vor, dass die Leute irgendwie die Vorstellung haben, dass alles nur noch irgendwo halt im Browser in einer Maske eingetippt wird. Und das ist dann die große Digitalisierung. Und die haben gar keine, wie man soll mal sagen, richtige Vision, wie das denn weitergehen könnte. Und währenddessen, ja, gibt es dann solche Dinge wie die Datenschutzgrundverordnung, wo dann Leute mit gefährlichem Halbwissen meinen, andere Leute belehren zu müssen, wie denn nun welche Datenschutzmaßnahmen vorzugehen haben. Das sind dann die anderen Seiten.
Ja, aber es ist, ganz ehrlich, es ist halt einfach nur anstrengend und nervig, weil ich meine, ich habe es in anderen Ländern haben wir es erlebt, dass ich weiß noch, wo wir in Norwegen waren, weil halt meine Freundin für ihr Architekturmaster halt irgendwie das Grundstück da sich angucken wollte. Das kann nicht sein, dass wir dann im Zug in der tiefsten Pampa das beste Internet haben. So, ich hätte da Netflix gucken können. So, das geht gar nicht. Und jetzt, wenn ich hier irgendwo bin, sozusagen, da lädt dauert es, bis da mal überhaupt irgendwas passiert. Also es geht gar nicht. Ich habe teilweise nicht mal Empfang. Und dort hatte ich in der tiefsten Pampa im Zug Empfang. Also das ist dieser himmelweite Unterschied. Das finde ich halt auch so vor allen Dingen so traurig. Und wie gesagt, ne, also jetzt allein diese Internetgeschichte. Ich meine, ich bin jetzt Einzelfall mit diesem Geschäftsding, aber stell dir mal vor, du bist eine große Firma so, und du musst notgedrungen halt deinen Tarif erhöhen, weil du irgendwie mehr, du brauchst halt mehr Megabyte sozusagen für einen Upload, für einen Download, was weiß ich nicht was, weil du halt eben viel machst, was halt eben so mit dem Internet zu tun hat. Und dann sagen die dir, ja, dann kommen wir mal so irgendwie in 20 Tagen und müssen wir erstmal gucken, ob der Kollege auch Zeit hat, aber ja, stellen Sie sich mal drauf ein, morgen kriegen Sie Nachricht, ob das auch klappt, wa? Und dann stehst du halt erstmal da und denkst dir, ja, aber ich brauche das am besten übermorgen. Also wir können vielleicht noch vor einer Woche reden, aber dann wird es halt eng. So, das ist halt das, was nicht in meinen Schädel reingehen will, also...
Ja, das ist halt auch so diese ich weiß jetzt nicht, ob es an der Fragmentierung liegt, an dem Föderalismus, den wir ja haben, der seine Vor- und eben auch seine großen Nachteile hat. Und in Ländern, also Norwegen ist sehr groß, hat aber dafür relativ wenig Einwohner, wo dann eben vieles schneller geht. Gern werden ja auch immer die baltischen Staaten rangezogen, wie gut die sind mit dem Internetausbau und auch mit der Verwendung digitaler Mittel. Ja, und bei uns, also ein Freund von mir, der arbeitet oder hat für eine Kreisverwaltung gearbeitet und da sind halt auch Geschichten ans Tageslicht gekommen, die ich mitbekommen habe, wurde dir einfach nur ein Kopf fasst. Also solche Dinge wie jetzt in der Pandemie und naja, Homeschooling und hast du nicht gesehen und digitale Plattformen und dann kriegt man eben so Dinge mit, dass auch wieder, weil es von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich ist und man hat vielleicht einen Bundesdatenschutzbeauftragten, einen Landesdatenschutzbeauftragten, die den Leuten immer andere Dinge erzählen und da sind dann eben auch Datenschutzbeauftragte im Kreis, die nicht alles genau wissen oder andere Dinge, naja, als ihre Methode proklamieren, die beste ist. Und dann kommen eben solche Sachen wie, dass man Office-Pakete von Microsoft anschafft, aber wegen Abo-Modell, das es ja fast nur noch gibt, das nicht machen kann. Und dann mit Microsoft irgendwie jahrelang oder monatelang verhandelt, damit man eine alte Version von, weiß nicht, was war, 2016 bekommt, um damit dann die Lehrer auszustatten. Solche Geschichten. Ich nenne jetzt keine Quellen und auch nicht den Kreis, aber ich weiß, diese Geschichten sind wahr. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt ausgegangen ist. Aber auf so einem Niveau bewegt man sich da zu einem Teil. Und Innovation, schwierig.
Ja.
Ja.
Aber ich hab generell so das Gefühl, dass wir auch so technikaffin, wir Deutschen, da sind wir immer noch so ein bisschen, haben wir ein bisschen wie Angst vor. Also ich weiß ja nicht, wie es jetzt bei dir ist. Ich meine, ich wohne ja jetzt dank meiner Freundin in einem Einfamilienhaus. Das heißt, ich bin geduldet. jedenfalls, es gibt ja mittlerweile auch immer öfters mal Werbung für diese Smart Homes und sowas halt, ne? Also wenn du dann quasi, kannst du alles per App steuern und so, da geht das dann so, dass du dann deine Heizung schon anmachen kannst oder das Licht oder von mir aus auch die Musik steuerst und das bis zum kleinsten Scheiß, dass du dir frühmorgens schon Kaffee fertig machen kannst, ne? Wer unsere Prime Perlen kennt, unseren Prime Perlen Podcast, der weiß von Rotor, wo es eine Szene gibt, da steht der Kollege auf und der Kaffee ist schon komplett fertig. Damals gab es noch keine Smartphones, also Zauberei. Aber das ist ja jetzt quasi hier so die Zukunft. Und das Geile ist, ich habe, da gibt es auch so diesen altbekannten Witz, dass dir ein IT-Programmierer oder der in der IT tätig ist, immer sagen wird, nee, sowas habe ich zu Hause nicht, weil ich bin ja nicht lebensmüde, so nach dem Motto.
Aber arbeitet für die Firma, die das herstellt.
Ist ja erstmal egal, aber er selber weiß, dass er den Quatsch sich niemals anschaffen würde. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich selber bin da auch sehr paranoid. Ich meine, stell dir mal vor, irgendwie Stromausfall, ne? Oder irgendwie da funktioniert was mit der App nicht. Irgendein Update hat wird er nicht hingehauen und sowas halt. Das geht ja so weit, dass du vielleicht nicht mal in deine scheiß Tür reinkommst, so.
Naja, also dieses Internet of Things, das wird sicher auch von Firmen vorangetrieben, die eben vielleicht nicht immer lautere Absichten haben. Es ist aber so, dass das halt so eine Bequemlichkeitssache ist, die sich halt eben auch gut verkaufen lässt, weil man eben mit dem Smartphone sowieso alles macht und warum soll man dann nicht auch so eine gesamte Elektrik und Elektronik im Haus gleichzeitig steuern können? Das macht auf einer gewissen Ebene Sinn, aber es hat eben auch ein so hohes Gefahrenpotenzial, weil eben gerade diese IoT-Sachen, viele davon sind eben sehr anfällig für Datenlecks, für ja, Angriffe von außen. Also, dass man sozusagen, das Haus kann gehackt werden. Und da redet man jetzt nicht nur von Kameras, von Sicherheitskameras, die sozusagen verbaut sind und weiß Gott, wohin ihre Daten senden oder die Möglichkeit besteht, dass sie gesendet werden können, sondern eben auch solche Dinge wie dein Wasser oder sowas oder eben, dass halt sozusagen vielleicht auch die Rechnerkapazität in deinen Geräten irgendwie missbraucht wird, um Kryptomining zu betreiben. Also das ist alles möglich. Das sind sozusagen die großen Schreckensszenarien. Die kleinen sind eben, was ist denn, wenn nun hier mal das Internet ausfällt oder bestimmte Dinge nicht funktionieren? Funktioniert das dann überhaupt noch? Wie kann ich es überhaupt noch steuern? Brauche ich das denn überhaupt? Also ich kenne welche, die haben sowas, wo das Haus schon komplett versmartet ist. Also es wurde dann neu gebaut und die haben dann solche Sachen, dass du eben halt eine Kamera an der Klingel hast und wenn du dann davor stehst und auf einen Knopf drückst, um rein zu wollen, dann kriegen die innen drin ein Bild aufs Handy, wo dann halt gezeigt wird, wer da gerade draußen steht. Das heißt, wenn die gerade nicht zu Hause sind, dann sehen die immer, wer gerade kommt. Und wenn der Postbote halt ein Paket bringt und keiner ist da, dann wissen die, dass er da war oder sonst wer. Das sind so die kleinen Dinge, die jetzt mittlerweile auch nicht mehr so spektakulär sind. Aber ja, Smart Home, ich weiß es nicht. Also ich sehe für mich selber auch da keine größere Notwendigkeit. Also sowas zu machen. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch recht mit dieser Angst, sagen wir in Deutschland, vor diesen Dingen. Ich würde gar nicht so sehr sagen, dass wir Technik ablehnend sind. Es kommt immer darauf an, welche Technik. Also gerade was Computertechnik und diese Dinge mit zu tun hat, kommt es mir oft so vor, dass das alles für viele, also erstens ein Buch mit 7 Siegeln ist, aber auch eines, was man gar nicht versuchen will zu öffnen. Während hingegen große Maschinen, schweres Industriegerät, das ist das, wofür sich der Deutsche dann begeistern kann. Also solche Dinge wie CNC-Fräsen und sowas, die ja auch nur Computer gesteuert sind, das ist dann wieder was sehr Tolles. Und das ist, ich finde das immer sehr bezeichnend, wenn in irgendwelchen Nachrichtensendungen über die Lage auf dem Ausbildungsmarkt gesprochen wird. Und das wird dann meistens mit irgendwelchen Bildern aus Fabrikhallen unterlegt, wo halt junge Menschen im Blaumann dastehen oder halt an Maschinen arbeiten, gerade an sowas, um sozusagen darzustellen, das ist der typische deutsche Azubi. Während Azubis, die eben irgendwo in der Buchhaltung, in der Verwaltung arbeiten, bei einem IT-Unternehmen, in der Bäckerei, eben, das kommt auch manchmal so Handwerkssachen, das sieht auch immer schön aus. Am allerbesten ist natürlich, wenn sie irgendwo am Band stehen von Daimler oder so und dann gerade irgendwie an einem Auto rumschrauben, das ist natürlich das Idealbild eines deutschen Auszubildenden. aber das die werden selten mit Bildern unterlegt, wo halt jemand an einem Computerbildschirm sitzt. Also Computer sind irgendwie immer so eine gewisse Notwendigkeit und irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, also selbst Leute aus meiner Generation oder Leute, die jünger sind als ich, kommt mir, wo man so von den Digital Natives spricht, am Arsch, Digital Natives, die haben genauso wenig Ahnung.
Ja, ich finde, das ist schon lange nicht mehr so, also ich weiß noch so meine Generation, wir waren schon noch so computeraffin. Wobei man auch sagen muss, also zum Beispiel bei mir im Freundeskreis damals in der Schule war das halt so, wir hatten halt so eine kleine Gruppe, die sich natürlich auch da mäßig, also richtig viel damit beschäftigt hat, so zu gucken halt, okay, was ist denn die neueste Grafikkarte? So Motherboard hier, dann der Prozessor da und was kannst du denn da so Schönes machen und so. Ich meine, das ging fast schon bei den einen in die Richtung, dass die sich halt mit so Hardwarebau auseinandergesetzt haben, wie du halt so ein paar Sachen zusammenschweißt und sowas halt, dass du dann irgendwie, keine Ahnung, auf deinem Drucker Doom 64 spielen kannst, nach dem Motto. Und das hast du heutzutage auch nicht mehr so. Also heutzutage ist es eher so, dass die sich da über ihre tollen Software-Apps da irgendwie definieren. Also ich weiß noch, das fand ich am geilsten. Da waren wir im Rahmen halt hier eines Seminars, waren wir halt hier, also in der Uni, in einem Audio-Tonstudio und sollten halt die Technik erklärt kriegen. Und da war eine dabei, ein junges Mädel, die voll halt mit sozialen Medien hier, Instagram und so, da kannte die sich aus wie keine zweite. Und dann ging es halt um sowas halt so, ja, hier, wenn du jetzt hier Leertaste drückst, dann würde quasi halt dir die Tonspur losgehen sozusagen. Und drückst du nochmal Leertaste, dann ist halt wieder Pause und so. Was ist denn die Leertaste? Was ist ein Enter? Nur so eine Frage, weißt du, Tastaturen eigentlich im Endeffekt, weil die hast du ja auch auf dem Handy so. Es ist ja jetzt nicht so, also wie nennt sich denn das sonst wenn du halt ein Leerzeichen oder was?
Keine Ahnung, Spacebar?
Ja, also das ist halt ganz merkwürdig und daran merkst du halt auch, also viele von denen, die haben halt auch keine richtig krasse Ahnung mehr halt um sowas. Also es wird ja immer noch heutzutage auch gerne gesehen, dass du halt zum Beispiel dich mit verschiedenen Softwareprogrammen, die so essentiell sind, sowas wie Excel, Office und Co., dass du dich damit auskennst. Viele haben auch keinen Plan mehr, wie das geht oder haben es noch nie sich damit beschäftigt. Und ich glaube tatsächlich, dass das in der was so Computer angeht, ist das ähnlich. Die haben heute alle ihr Apple MacBook, weil das ist halt klein, handlich und schnell, oder haben halt irgendwie ein iPad. So einen richtigen, ich sag mal, Gaming-Laptop jetzt halt oder sonst irgendwas, das würde sich keine Sau mehr anschaffen, weil dafür hast du maximal einen Tower-Rechner, wenn du überhaupt halt eben so affin bist.
Nee, das würde ich nicht sagen.
Na.
Also, weil Laptops verkaufen sich nach wie vor am besten.
Aber doch nicht bei der jungen Generation,
doch,
oder?
Doch, natürlich. Was sollen die mit einem Tower? Also, es wird immer ein bisschen unterschätzt, was gerade so die Gamer oder sonstige Enthusiasten angeht. Also, dass man sich einen Rechner selber zusammenbaut, der Markt ist nicht so groß. Oder dass sich Leute da fertige Tower dann kaufen, was dann meistens auch irgendwie herablassend begutachtet wird. Das ist tatsächlich nicht so viel. Das meiste, was an Computern verkauft wird, sind Laptops nach wie vor. In allen Lebensbereichen. Und deswegen gibt es auch immer mehr Laptops, also im Gaming-Bereich, die eigentlich ja eigentlich nur Desktops sind, die man ein bisschen rumtragen kann, die aber erstens nicht besonders gute, Akkulaufzeiten haben und auch nicht, ja, wirklich transportabel sind, sondern die sind dafür da, dass sie stationär sind, aber sie sind halt Laptops und im Fall des Falles kann man sie noch mitnehmen. Also davon abgesehen, dass auch die Elemente, die man in den Tower einbauen kann, auch immer kleiner werden und Small Form Factor Computing, wie das so schön heißt, die sind auch immer beliebter. Da hat man dann sozusagen ein Case, was halt vielleicht 10, 15 Liter in fasst sozusagen. Da passt gerade alles so rein, also gerade diese riesen Oschis an neuen Grafikkarten. Aber es geht. Das ist aber, ja, also Desktop-Computer als solche sind nicht mehr so der große Renner, schon lange nicht mehr. Und aber was du sagst, es ist egal, ob man einen Windows-Rechner oder einen Mac hat eigentlich, also die Kenntnis eigentlich, wie Software funktioniert oder wie man mit dem Computer umzugeht, also wie man da, was da alles dahinter steckt, das fehlt tatsächlich auch so, einfach auch dieses Gefühl dafür, weil halt viele halt auch vom Smartphone herkommen. Und da geht es gar nicht so sehr darum, wie die Technik funktioniert, sondern wie der Service funktioniert, den man benutzt damit. Und das ist eben das, was viele eben sehr gut beherrschen. Aber wie denn das Zeug, was innen drin funktioniert, da ist dann, ja, sag ich mal, der Kenntnisstand prozentual nicht gewachsen, so auf die Bevölkerung gesehen. Also natürlich gibt es dann noch Enthusiasten, die auch die Ahnung haben und wissen, wie das alles funktioniert. Und da hast du eben nur die andere Seite, gerade so diese Cryptocurrency-Miner, die den Hardware-Markt leer kaufen, um ihre Bitcoins und sonst sowas zu schürfen. Die gibt es natürlich auch, das sind dann die Leute, die dann mit der Ahnung haben. Aber der Computer als ein Objekt, was man sozusagen erstmal lernen soll, wie die überhaupt funktioniert, die Zeit ist eigentlich vorbei. Eigentlich, das Ding schaltet mal ein und es muss funktionieren. Und ja. Ich sehe es halt eben auch bei vielen, die eben, wie soll man sagen, also einfach so diese Unorganisiertheit, wie das funktioniert. Also wie viele Leute, die eben alles irgendwie auf den Desktop schmeißen. Also ich meine, also den Desktop auf dem Computer, das ist nicht der Desktop als Computer, sondern der Schreibtisch, wo die ganzen Dateien alle auf dem Schreibtisch landen und die Leute es von da aus irgendwie organisieren oder auch nicht.
Also da bin ich auch kein Fan von. Also zum Beispiel sehe ich das jetzt hier bei uns halt eben, für das Geschäftliche sozusagen gibt es ja auch hier noch Rechner und ich hasse das eigentlich, dass du das immer so auf dem Desktop halt alles eigentlich ablegst. Erstens hast du irgendwann keine Übersicht mehr. Zweitens ist es nie gut, wenn du Dateien auf dem Desktop halt speicherst, sondern du brauchst halt immer am besten mal noch irgendeinen Unterordner. Ich weiß nicht, also aber das ist mir letztens halt auch aufgefallen. Unsere Haushaltshilfe, sage ich jetzt mal, die macht nebenbei noch, quasi gibt die halt noch Unterricht an der Hochschule. Und die muss sich ja jetzt auch sowas mit hier mit Online-Schooling beschäftigen. So. Und das geht dann schon los, dass sie nicht weiß, wo die Einstellungen zu finden sind am Rechner. So. Und selbst bei den Einstellungen, die ist dann hektisch und so und wo wird denn das dann eingestellt und bla und liest dann auch nicht richtig und klickt sich da mehr oder minder halt durch. Und du merkst halt, wie auch gar keine Geduld da ist. Es ist halt auch älteres Semester. Die hat halt auch hauptsächlich nur so ältere Semester als Schüler. Und das hatten wir auch mit meinem Schwiegervater das Problem mit dem nicht diese Affinität halt mehr zu Internet, Computer, Technik an sich sozusagen, sondern die kommen halt alle noch aus so einer Zeit, wo das halt noch nicht so gang und gäbe war. Und jetzt sind sie halt eben so in einem Alter angekommen, wo das verständlicherweise halt auch schwer ist, für die dann noch mal ranzukommen und sich damit halt so intensiv zu beschäftigen, ne? Und ich weiß noch, mein Opa zum Beispiel, der hatte sich halt, die hatten sich halt auch meinen alten Rechner, glaube ich, damals hatten die bekommen. Und er hat sich dann richtig damit beschäftigt, wie halt Sachen gehen und sowas halt. So Sachen, also simple Sachen, wo wir eigentlich drüber lachen, so eine E-Mail schreiben oder sowas halt, ne? Lauter so Geschichten. Und du hast aber bei vielen von den älteren Semestern gar keinen, also nicht mal die Kapazität dafür. Die haben dann einfach keine Lust mehr, sich damit halt zu beschäftigen. Das ist eh alles viel zu kompliziert und überhaupt, da verlieren die dann auch relativ schnell die Lust. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Problem. Weil, wie du schon sagtest, heutzutage ist es so, du schaltest an und dann muss der Kasten funktionieren. Du bist da gar nicht mehr gewillt, im Endeffekt da nochmal groß rumzuprobieren. Ich kann mich noch erinnern an unsere Zeit früher mit LAN-Partys, wo du einen Tag dafür verbraucht hast, um dich erstmal mit den anderen zu finden. So, geschweige denn, was du dann noch mit Cracks machen musstest oder später gab es ja diese ISO-Dateien halt über das Daemon-Tools und sowas halt. Das ist so Sachen, wo du fast immer früher schon gedacht hast, haha, ich bin so ein kleiner Hacker und bla. Was ein absoluter Quatsch ist, das war so das Minimum eigentlich. Und das kannst du halt von keinem mehr verlangen. Also die meisten, da muss halt im Endeffekt das übers WLAN, muss das funktionieren, dass du den anderen findest und dann ist gut. Ja, ja. Und wenn das irgendwie nicht geht, dann ist halt so nach dem Motto, ja, es geht halt nicht, tut mir leid.
Genau. Wie seid ihr früher ins Internet gekommen, bevor es Computer gab? Reale Fragen von Kindern heutzutage. Ja, aber was ist das Internet? Ja, das Internet, das ist da, da wählst du dich ein, da gibt es das Internet. Ja, das ist, es ist so eine komische, natürlich gibt es Leute, auch junge Leute, die sich da sehr gut mit auskennen, aber den technischen Hintergrund zu kennen bei Computern, gibt es nicht viel Anreiz, sag ich mal, dass sich auch jüngere Leute, ältere Leute wie ich, so einem mittleren Alter, das noch weiter zu vertiefen als das, was sie bisher können, weil das reicht ja und das meiste spielt sich sowieso irgendwie im Browser ab. Und ja, da werden dann viele Dinge, die auch so möglich sind, die werden dann ignoriert. Und wie oft ich schon so Leute gesehen habe, die nicht mehr in der Lage sind, einfach ein Fenster zu minimieren. Da wird das Programm immer zugemacht. So. Dann wird irgendwas anderes irgendwo geguckt und dann wird das Programm wieder aufgemacht. Also von wegen Drag and Drop, Multitasking, um Gottes Willen. So ganz, ganz moderne Konzepte aus den 90er Jahren. Das ist so, manchmal zum Haare raufen an. Aber dann ist es klar, warum dann etwas wie das Smartphone oder sagen wir mal auch das Tablet oder sag ich mal im größeren Sinne das iPad auch so erfolgreich sind, weil die meistens in dem Modus funktionieren, eine App pro Bildschirm. Das heißt, du machst etwas auf und das ist nur dieses eine da. Da gibt es keine mehreren und wenn du das wieder zumachst, dann bleibt es in dem Stand, wo es gerade war und dann machst du es wieder auf. Also auch so mit Fenster sortieren, organisieren, Ordner anlegen, dass es strukturiert ist. Natürlich wissen da viele Bescheid, wie das funktioniert, etc., etc. Aber dann ist es eben auch, an der Stelle hört es dann auf. Und ja, und sobald es dann an sowas geht wie, der Drucker geht nicht, dann werde dann ich angerufen.
Aber ich finde, das ist auch, um jetzt mal vom Computer an sich wegzukommen, ich finde, das ist aber auch so bei anderen technischen Geräten so. Also, ich weiß zum Beispiel, mein richtiger Vater, der kann nach wie vor noch Sachen reparieren. Also so Radios und sowas halt, das kriegt der irgendwie noch hin. So, also reden wir jetzt auch mal so von älteren. Vielleicht die neueren Modelle, da wird es dann schon langsam mal kompliziert. Aber das hast du heutzutage, finde ich, auch immer seltener. Dass halt Leute wirklich sich mal auseinandersetzen mit der Technik, um die halt zu reparieren. Wenn die kaputt ist, ist es entweder so, schickst sie noch ein, wenn du die Muße hast zur Reparatur, oder kaufst halt neu, was soll's, so nach dem Motto. Also so wirklich so diese, ich sag mal so self-made, dass du sagst halt, okay, ich gehe dann halt irgendwie und mach das dann nochmal ganz oder sowas halt, oder ich versuch's zumindest mal, das hast du halt auch irgendwie immer weniger. Das ist natürlich auch so ein Generationsding wahrscheinlich, weil mein Vater kommt ja nur auch aus einer Zeit, wo halt eben nicht so viel vorhanden war, und da hast du dann eben das, was du noch da hast, eben so lange wie möglich versucht am Leben zu halten. Aber auch heutzutage, also wenn mal ein Fernseher nicht geht, naja, dann kommt er halt weg, kaufst schon mal halt neu, ist doch scheißegal.
Naja, gut, aber dazu muss man doch auch sagen, also es gibt eben auch viele Dinge, die man selber nicht mehr reparieren kann.
Ist richtig, ja.
Also ein Fernseher ist im Prinzip auch nur ein Computer, der einen Modus hat, nämlich Bild, das übertragen wird, darzustellen. Und das kannst du gar nicht selber reparieren. Du kannst keine LED-Panels irgendwie selber flicken. Also bei einem Radio, das halt noch mit Transistor und sowas funktioniert, natürlich geht das da. Da gibt es auch Ersatzteile und alles und sowas. Aber hier mein Kaffee-Vollautomat, wenn der kaputt wäre, ich wüsste nicht, was ich da machen sollte. Also ich könnte vermutlich gucken, ob irgendwo was verstopft ist und sowas. Aber ich wüsste nicht, wie man das Ding selber irgendwie reparieren kann. Natürlich, weil es auch immer eben Computerteile mit drin verbaut sind. Das führt uns wieder zurück zum Anfang mit diesem Internet of Things und diesen Smart Homes, was ja nur die konsequente Weiterentwicklung ist. Weil heutzutage haben wir eben sehr, sehr viel Elektronik um uns herum. Also in vielen, vielen Geräten sind Computerbauteile verbaut, weil sie eben dadurch besser steuerbar sind. Und dann ist der nächstlogische Schritt eben, ja, warum baut man denn keine Internetverbindung dazu ein, damit man eben dieses Gerät auch aus der Ferne steuern kann und nicht mehr mit den Knöpfen, die da vorne dran sind. Und wenn man die aus der Ferne steuern kann, dann kann man die aus der Ferne im Voraus programmieren oder jetzt mit anderen Dingen verbinden. Am besten natürlich mit unseren Datencentern, die einem sagen, oder naja, also Dinge, die einfach mal gut gemeint sind, von wegen, es gibt Kaffeemaschinen, die sind mit dem Internet verbunden. Und die wissen, je nachdem, wo sie stehen, wie der Wasserhärtegrad ist, und können abschätzen, ab wann das Ding sozusagen langsam kaputt geht, weil der Kalk, die Verkalkung innen drin zu hoch ist. Da kommt irgendwann eine Warnung und dann kriegst du eine E-Mail vom Hersteller und sagt, ja, wir haben festgestellt, Ihre Kaffeemaschine, die hat nur noch so viel Lebensdauer. Wir bieten Ihnen ein Ersatzgerät an, plus halt noch zusätzlich so und so viel Kapseln, so als Goodie von uns. Und du fragst dich, was ist hier gerade passiert? Skynet, bist du da?
Ja, das ist doch so die Zukunft, so nach dem Motto, dass du dann irgendwann auch irgendwie Chips oder so eine Scheiße hast oder irgendwie so ein intelligentes Klo, was beim Scheißen dann quasi halt misst, was für wie deine Ausscheidung ist und so weiter und so fort, ist da auch alles okay und so weiter, und dann direkt an den Arzt so ein Protokoll schickt und dann rauskommt, ja, sie haben Krebs, nächste Woche, das war's.
Also die Schwarz war uns mal nicht malen, aber natürlich hast du, ist das keine Zukunftsvision, die irgendwie also völlig absurd ist. Also es gibt ja von Krankenkassen eben auch den Anreiz zu sagen, hier, du kriegst eine Smartwatch von uns gestellt, dafür machst du mit bei unserem Programm, dass du da dich überwachen lassen kannst. Dann haben wir sozusagen Daten über die Gesundheit unserer Mitglieder und haben gleichzeitig aber auch die Möglichkeit, deine Gesundheitswerte zu messen und dich entsprechend vorzuwarnen, falls was sich bemerkbar macht in deinem, ja, Gesamtkreislauf, den du uns mitgibst.
Na, vor allen Dingen für Personal und so ein Kram, also Personalausweis gibt es ja so eine Chip-Variante halt schon. Du kannst ja heutzutage schon so einen Chip einpflanzen lassen, dass du halt deine Personaldaten quasi immer mit dir rumträgst. Dann brauchst du halt nicht mehr den Personalausweis an sich, sondern du hast dann eben so einen Chip im Arm und dann kannst du dich damit immer ausweisen. So.
Tja, Das ist doch das, was der Bill Gates machen will mit seinen Impfungen, damit wir alle mit Windows laufen in Zukunft.
Ja,
ja. Ja, ich meine, da gibt es viel zu meckern, aber natürlich ist es auch so, dass eben auch vieles leichter wird. Also überlege sich, was jetzt hier in der Pandemie nicht möglich wäre, könnten wir bestimmte Dinge nicht einfach übers Internet bestellen.
Ja.
Also muss man ja auch mal anerkennen. Es ist ein extremes Beispiel, aber man gewöhnt sich auch so schnell an viele Dinge und nimmt sie dann als selbstverständlich. Und erst wenn sie dann weg sind, dann merkt man erst, was man an ihnen hatte. Und also gerade bei Computern oder auch die Möglichkeit, dass wir, so wie wir beide reden jetzt hier mit einem Abstand von 400 Kilometern miteinander und machen eine Podcast-Folge. So, und es hat nicht viel Aufwand gekostet, in Anführungsstrichen. Und das ist was halt früher niemals, und ich von früher rede ich jetzt vielleicht vor 20 Jahren, ne, also wo man Studios brauchte, die mit jeweils einem Techniker besetzt sind, der einen da verbunden hat. Und dann hat trotzdem nicht funktioniert. ja, und das ist halt etwas, was ich halt gerne mag. Ich denke, man muss das andersrum sehen. Also gerade was Computertechnik angeht, es nützt nichts, immer nur drauf zu schimpfen oder es in alle möglichen Himmelshöhen zu jubilieren, sondern du musst die Leute weiterbilden und die jungen Leute dabei heranbilden. Die müssen wissen, wie das funktioniert. Die müssen in der Schule lernen, wie ein Programm funktioniert, nicht nur wie die Hardware bei dem Computer aufgebaut ist und zu wissen, wofür ist der RAM da und wofür ist eine Festplatte da, was macht der Prozessor etc. Das ist wichtig, wenn man das weiß, aber es ist nicht unbedingt notwendig. Nicht das Ende, das Ende des Wissens sozusagen. Es braucht noch viel mehr, was man für das Verständnis braucht, um ja das Phänomen Digitalisierung komplett zu erfassen. Und dazu gehört eben auch, ich bin nach wie vor der Meinung, dass das Programmieren ein Schulfach sein sollte.
Ja, ja.
Und
also generell bin ich auch der Meinung, dass das Fach Informatik, dass das halt nicht gut genutzt wird. Entweder du hast sogar so einen Lehrer, der nicht so die krasse Ahnung hat, also der das Mindeste kann. Oder du hast halt, sag ich mal, das Falsche, was dir vermittelt wird. Also ich weiß noch, bei uns, wir haben auch nur an der Oberfläche gekratzt, was halt Office kann. So, da haben wir mal im Excel ein bisschen irgendwie eine Tabelle angelegt und haben dann mal ein, zwei von diesen Kürzeln halt gelernt, die du da machen kannst, halt, um da irgendwie Sachen auszurechnen. Und in Word haben wir dann mal irgendwie geguckt, ah, so kannst du hier auf Time Romans umschalten oder gehst halt auf Fettgedruckt. Also es war wirklich minimal. Wir haben selbst das E-Mail-Office haben wir nie erklärt gekriegt, PowerPoint gleich gar nicht. Und ich weiß zum Beispiel von einer Bekannten, dass du mit PowerPoint kannst du so viel mehr machen als nur sinnlose Präsentationen. Da kannst du fast Videos damit produzieren, also im minimalen Format. Aber das ist halt so, wo ich mir halt echt sage, das sind so viele Möglichkeiten, die so liegen bleiben, wo ich nicht verstehen kann, warum das halt auch in der Schule halt denen nicht beigebracht wird. Also,
na, weil auch die Kompetenz bei den Lehrern fehlt.
Genau. Das ist ja halt der Teufelskreis. Aber ich meine, wir reden ja nicht nur darum, wie du halt diese Software nutzt, sondern wie du dich auch vielleicht im Internet verhalten sollst, was die Gefahren sind und was am besten Schutzmaßnahmen sind. Ne? Also schon da geht's ja los. Also es ist ja nicht nur so, du machst einen Rechner an und dann läuft's irgendwie, sondern da geht's dann so weit, vielleicht solltest du dir mal irgendwie Gedanken machen über ein Antivirenprogramm, wie sieht's mit einer Firewall aus? Internet, ah, okay, was sind denn jetzt diese Pop-ups und sowas halt? Ich meine, wenn du noch nie damit zu tun hattest, ne, und du kommst da frisch ran, dann kann dir das mit so einem Adblocker oder was auch immer da alles gibt, kann dir das alles so zugeschissen werden und du wunderst dich, warum dein Rechner auf einmal so langsam ist. Das ist halt das, was ich halt auch nicht verstehe, warum die da in der Schule keinen Wert drauf legen, gerade in der heutigen Zeit. Ne? Und jetzt haben wir ja den Salat mit dem Online-Lernen, dass wir das Problem haben, dass die meisten halt sagen, oh, die Plattform funktioniert nicht und Verbindungsprobleme und der Lehrer weiß auch nicht, wie es geht, scheiße.
Ja, ja, und man bekommt die E-Mails nicht an die Schüler, weil dann bestimmte Datenschutzrichtlinien sind. Dann trifft sich der Lehrer heimlich mit seinen Schülern in einer WhatsApp-Gruppe und gibt da die Aufgaben weiter. Er weiß, er darf es nicht, aber wir halten alle den Mund. Aber es geht halt so schneller. Punkt. So.
Ja.
Und das ist halt, ja, Mathe, Deutsch, was sind so die anderen Sachen?
Na, Englisch gibt es halt noch.
Ja, nee, aber so, was Schreiben, Lesen, Rechnen in der Schule, Programmieren ja. sollte heutzutage dazugehören. Nicht einfach nur, weil es irgendwie fancy ist oder ja, etwas Modernes, man braucht das und das ist halt sozusagen irgendwie aus irgendwelchen politischen Gründen. Nein, es ist die Grundbildung. Unsere Welt ist eine digitale, sie wird von digitalen Dingen bestimmt. Der politische Kurs wird von digitalen Plattformen extrem vorangetrieben und in bestimmte Richtungen gelenkt. Du musst verstehen, wie es funktioniert. Du musst wissen, was ein Algorithmus überhaupt ist. Du musst wissen, warum dein Handy die Daten senden kann, ohne dass du das mitkriegst. Du musst wissen, welchen Einstellungen du gehen kannst, um das zu verhindern. Oder wie du es selber noch rauskriegen kannst, ob das Handy das trotz der Einstellung immer noch macht. Wo dich sozusagen der Betriebssystemhersteller dich verarscht. Und solche Dinge. Und da mangelt es aber auch an fachlichem Personal. Da mangelt es an Geldern, da mangelt es auch am politischen Willen, weil eben viele dieser Politiker, die das machen, eben auch einen sehr begrenzten Horizont haben. Und meistens auch gerade dieser Bildungssektor, vor allem muss man auch Bildungspolitiker in Schutz nehmen, mehr darum geht, bestimmte Gruppen zu befrieden oder versuchen, so wenig wie möglich Staub aufzuwirbeln, damit man das einigermaßen durchgesetzt bekommt, was man gern hätte. So, dann gibt es eben so eine Situation wie jetzt in der Pandemie, wo man eben gezwungen ist, das durchzuführen, und zwar knallhart, weil eben alles sonst ja, krachen geht.
Ja.
Und wenn alles nicht hilft, dann setzt man halt die Prüfungsschwierigkeit gerade runter. So, dann kriegen alle trotzdem noch eine Eins, obwohl sie jetzt 6 Monate nicht mehr in der Schule fahren. Aber gut, lassen wir uns mal ein bisschen von der Meckerecke rüberschwenken. Gibt es denn Technik, die dich auch begeistert? Gibt es Technik, wo du sagst, ja, da freue ich mich, wenn ich die in die Hand nehme, wenn ich sie vor mir habe, meine schöne, neue, glänzende Chrome PS5, die ich mir extra habe gießen lassen und so?
Also davon mal abgesehen, dass du ja irgendwie, glaube ich, immer noch nicht an eine PS5 rankommst. Es scheint ja, glaube ich, immer noch Probleme zu geben, aber ich habe mich jetzt so lange nicht mehr damit beschäftigt. Was mich tatsächlich, ich sag mal, also ich nutze es selber gar nicht so krass, aber was mich halt immer wieder beeindruckt, ist halt die Qualität von den Kameralinsen halt bei den Smartphones, weil ich kann mich erinnern, wenn du früher, sag ich mal, jetzt so hobbymäßig Filme machen wolltest oder auch fotografieren wolltest und sowas, halt, du brauchtest halt schon geile Ausrüstung, ne? Du brauchtest eine ordentliche Kamera, sei es jetzt irgendwie Fotoapparat oder halt eben so eine Filmkamera. Weil sonst ging halt nichts. Und jetzt mittlerweile sind wir so weit, dass die Smartphones wirklich eine gute Qualität haben. Vielleicht noch nicht so exakt wie halt eben Filmkameras und so. Aber dass du schon trotzdem damit halt Kram aufnehmen kannst. Und das kannst du auf YouTube hochladen oder bearbeiten, was weiß ich. Und dann geil, das sieht super aus.
Auch nicht nur
damit auf YouTube. Kannst du Content produzieren oder auf Fratzenbuch?
Nö, es gibt ja mehrere. Nein, ich meinte, es gibt tatsächlich auch schon Kinofilme, die auf Handys komplett gedreht wurden.
Ja. Dieser eine, den sie hier von, wer war es hier gleich, der es gemacht hat hier?
Steven Soderbergh hat zwei gemacht.
Genau.
Hat zwei gemacht mittlerweile.
Das ist schon hochinteressant. Also.
Ja, ich meine, es ist immer ein limitiertes technisches Medium, also gerade so Smartphone-Kameras, aber die werden natürlich auch immer besser und vor allem wird auch die Software dahinter viel, viel besserer als jetzt zum Beispiel herkömmliche digitale Filmkameras, wo halt sozusagen es gibt da unterschiedliche Stufen der Entwicklung und des Preises, aber bei den Kameras, die in den Smartphones drin sind, steckt meistens noch eine viel clevere Software dahinter, die das Bild sozusagen gut aussehen lässt, obwohl es der Sensor, der dort verbaut ist, theoretisch nicht ganz hergeben würde. Aber da wird dann viel mit künstlicher Intelligenz und Machine Learning noch dazu gezaubert, sodass ein schönes Bild bei rauskommt. Und das sind so Entwicklungen, wo dann die Smartphone-Hersteller die Kameraindustrie vor sich hertreiben. Und du siehst das auch so in den Verkaufszahlen. Also gerade so, ja, sag ich mal, bis vor 10 Jahren hatte noch jeder vielleicht so eine kleine Fotoknipse zu Hause, wo so ein Dreifach-Zoom dran war für die Urlaubsfotos, die nicht so teuer war. Die kannst du mittlerweile alle in die Tonne kloppen, weil die Smartphones machen bessere Videos, Fotos. Und ja, du hast sie auch gleich immer da zum Angucken und zum Teilen. Das ist so der größte Punkt. Also dieser Markt ist ja sehr schnell gestorben und der Markt der Kameras, die Wechselobjektive haben, der wird auch immer kleiner. Und das ist so, ja, sag ich mal, die natürliche technische Entwicklung. Trifft auch viele Traditionshersteller dann, die sich dann auf andere Dinge konzentrieren oder auch schrumpfen müssen. Also Nikon zum Beispiel geht es auch nicht so dolle. Da weiß man auch nicht, wie es bei denen da so in Zukunft weitergeht, weil die eben im Gegensatz vielleicht zu einer Firma wie Canon oder Sony eben keine anderen besonderen Geschäftsbereiche haben, auf die sie sich noch stützen können und dann vielleicht bei der Kameraproduktion irgendwie runterfahren oder spezialisieren. Und ja, kann sein, dass so eine Traditionsmarke dann mit der Zeit verschwindet. So, weil es halt nicht mehr weiter möglich ist. Aber das stimmt schon. Also gerade jemand wie ich, der aus dem filmerischen Bereich kommt, da war das, als ich angefangen habe, immer noch das ich meine, ist heute auch eigentlich noch technisch das Allerhöchste, wenn man auf richtigem Film dreht. Aber ich bin tatsächlich nie bei einer Produktion dabei gewesen, wo auf Film gedreht wurde. Noch nie in meinem Leben. Und ich werde es wahrscheinlich auch nicht mehr, weil es so teuer ist, dass das nur noch sozusagen bei High-End-Produktionen sich lohnt. Und wenn wir von High-End-Produktionen sprechen, dann meinen wir High-End-Produktionen, wo der Regisseur darauf besteht und das Studio aus Goodwill ihm zustimmt oder ihr. Inzwischen ist es auch alles digital und die Kameras übertreffen auch, ja, also die, sag ich mal, die rohen technischen Fähigkeiten von Film auch mittlerweile. Das Einzige, was halt Film dem Ganzen noch über hat, ist so ein gewisses Gefühl und so eine gewisse, will man sagen, Film sieht halt immer noch aus wie Film. Digitale Aufnahmen sehen halt aus wie digitale Aufnahmen. Die kann man auch nachbearbeiten und da einen bestimmten Look haben. Aber Film ist einfach Film und der hat etwas, was trotz aller, sagen wir mal, technischen Aspekte wie Dynamik, Umfang und bla bla und sowas, das kann man alles miteinander vergleichen. Theoretische Auflösung bei analogen Film versus digital. Aber da ist was beim Film, beim Look, der nicht so ganz reproduziert werden kann und der halt noch das Besondere ausmacht. Das springt immer dann hervor, wenn man zum Beispiel alte Filme restauriert und dann in HD oder in 4K zur Verfügung stellt und dann, wo man erstmal sieht, wie toll das überhaupt aussieht. Und dann ist der Film aber irgendwie 30, 40 Jahre alt. Und ja, aber das ist auch der Weg des Dodo, den der Film beschreitet. Aber wir haben mittlerweile so viele tolle Sachen, was eben Film angeht, auch zu allen möglichen Preisen. Du kannst, wenn du heute als junger Mensch sagst, ich möchte gerne Filmemacher werden, du kannst dich nicht mehr hinter der Geldfrage verstecken. Überhaupt nicht. Du kannst...
Ist es gerade so ein Seitenhieb auf mich, oder?
Was? Nein, nein. Nein, ich meine, also wenn du jetzt irgendwie 16, 17 bist und sagst, ich will gerne Filmregisseur werden und will mit meinen Kumpels irgendwie eigene Filme drehen. Das hätten wir früher auch gern gemacht, aber da musste man dann irgendwie sparen oder irgendwie eine Medien-AG von der Schule mitmachen. Da war vielleicht eine Kamera, das war schon ein extremer Fortschritt, dass man so TV-Kameras hatte oder sowas. Oder halt auch mit Videokameras, richtigen, also analogen VHS-Bändern. Das war schon schwierig daran zu kommen, weil die auch schweineteuer waren, verhältnismäßig. Heute hast du das einfach im Handy entweder drin oder du sparst dir ein bisschen Geld zusammen und kaufst dir eine billige Spiegelreflexkamera und kannst damit filmen und das ist dann alles noch ein bisschen filmischer aussehen lassen. Und die Software, um es dann hinterher zu schneiden, gibt es auch entweder für umsonst oder für gar nicht teuer.
Also ich finde es ja so ein bisschen schade eigentlich, dass wir jetzt schon so weit fortgeschritten sind mit so YouTube und so einem Kram. Weil ich kann mich noch erinnern, wo damals YouTube so relativ frisch war, beziehungsweise halt auch dann so die ersten Leute halt ankamen, die dann ihren Content da hochgeladen haben und Zeug. Die haben sich halt dann noch wirklich Kameras dafür geholt. So, das hat natürlich keiner mit dem Handy aufnehmen können, weil war ja die Technik gar nicht dafür da. So, und heutzutage ist es ein bisschen schade, jetzt ist die Technik da, dass es halt jeder einfach mal machen kann. Und gerade so Leute, die sich ihre ersten Sporen da verdienen wollen oder die einfach eine nette Idee haben, könnten das jetzt aufnehmen. Aber der Algorithmus oder beziehungsweise halt auch, weil es schon mittlerweile so viele Leute gibt, verhindert, dass er halt jedes irgendwie, sag ich mal, verbreiten können, sag ich mal, oder dass es halt populär wird. Da musst du schon auf dem Niveau sein eines Darth Maul Fanfilms mit extra Stuntgruppe und tralala und Zeug. Also der das gemacht hat, dieser ich glaube Jan Bu heißt er oder so ähnlich. Ich kann mich jetzt, oder dass der anders heißt, irgendwas mit Bu.
Du meinst diesen Darth Maul Fanfilm?
Sean Bu. Ja, Sean Bu.
Die vor ein paar Jahren rumgingen, hier dieser Darth
Maul. Richtig, ja. der Sean Bu war das. Und also er war der Regisseur und der hatte den Darth Maul Cosplayer da. Wie heißt der? Maul Cosplay, glaube ich. Den hatten die ja aber eben als Darth Maul sozusagen halt engagiert und die hatten so einen richtigen Fanfilm gemacht. Also der war wirklich großartig und das, also diese nette Idee, ne? Du musst aber mittlerweile, der wird ja, hat ja auch schon richtig geile Kameratechnik und so weiter und so fort und ja, wahrscheinlich ja. Auch ein Schnittprogramm, was da hier irgendwie noch mit feinen Raffinessen und bla. Ist halt, wie gesagt, ist halt cool für ihn, aber überleg mal, was er schon an Geld reinstecken muss. Und jetzt hast du aber die Technik für solche kleinen Aufstrebenden. Also ich sag mal, er vor 20 Jahren vielleicht, oder das ist Blödsinn, nicht vor 20 Jahren, vielleicht sogar vor 10 Jahren irgendwie, gibt denen so eine Smartphone-Technik wie heute und der hätte vielleicht auch so einen geilen Film hingekriegt. So. Und da wäre es vielleicht so weit durch die Decke gegangen, dass der heute einer der aufkommenden Regisseure wäre, die in Hollywood irgendwie die neuen Star Wars-Filme oder sowas machen. Was weiß der Geier? So. Muss jetzt sich aber eben über so einen Fanfilm, der schon so top-notch-mäßig produziert ist und bla, muss er sich jetzt bemerkbar machen und ist trotzdem noch nicht in Hollywood angekommen.
Ja gut, davon kannst du auch sagen, es gibt ja genug Leute, die in Hollywood rumlaufen und gerne der nächste Star Wars-Regisseur sein wollen. Im Endeffekt ist es auf der anderen Seite auch wieder so, dass du sagen kannst, dass es eben eine Plattform wie YouTube gibt. Und es gab eine Zeit lang mal so ein bisschen noch kleine Konkurrenzen da, gerade was so das Thema, ne, ein bisschen High-End-Produktionen oder eine Plattform für Filmemacher anging. Inzwischen hat sich das alles trotzdem nochmal um YouTube konsolidiert, das ist das Wort, das ich suche. aber natürlich hast du dann auch wieder ein ebenes, wie sagen wir, ein Level Playing Field, ein ebenes Spielfeld. Du musst dann halt mit deinem Inhalt überzeugen. So, das nützt dann halt alles nichts. Technik hat jeder, die Plattform hat jeder. So, jetzt musst du halt gucken, dass du was Interessantes machst, was das Publikum interessiert. Algorithmus hin oder her. Es gibt genug Sachen, wo man sich informieren kann, wie man das sozusagen auch vorantreibt. Aber im Endeffekt geht es immer um die Frage, ist das gut? Unterhält mich das? Also das Publikum ist ja da und das Publikum ist mittlerweile ein normales Mainstream-Publikum. Und das möchte auch dementsprechend unterhalten werden. Mit seinen eigenen Dingen, aber wenn du das halt dann nicht bringst oder halt viel zu selten bringst, dann ist es halt so. Du musst dann eben, das ist aber wie bei allem so, wo die Technik sozusagen für jedermann verfügbar ist, dann musst du jetzt eben herausstechen. So, ja. Also das ist auch mit Musikproduktion so, also durch, eben durch die Produktionstechnik am Rechner können viele schnell ein eigenes Home-Studio machen, wo sie früher auch viel Geld investieren mussten. Ja. Heute kannst du das alles sozusagen am Rechner herstellen, für ganz wenig Geld. Und ja, aber du musst dann eben gut sein. So, das ist dann halt der Umkehrschluss. Du musst dann eben gut sein, da musst du eben dich bemühen, besser als der Durchschnitt zu werden, um dann wieder jemanden aufzufallen und daraus dann vielleicht eine Karriere aufzubauen. Natürlich gibt es dann solche Sachen wie halt so Styling-Tipps, die halt so ganz billig produziert werden und so. Aber ja, wenn das Publikum das sehen will, dann will das Publikum das halt sehen. Und wenn das nicht deines ist, dann musst du eben andere Wege finden, um dein Publikum ranzukriegen.
Aber da sprichst du was Interessantes an, weil du weil du ja gerade meintest, Tonstudio und sowas, das kannst du dir heute relativ günstig quasi zusammenlegen halt. Also das war ja vor ein paar Jahren noch nicht so. Das ist mir generell aufgefallen. Technik wird auch relativ schnell billig, sage ich mal. Also wo du früher quasi so gemerkt hast, so Großfernseher oder sonst irgendwas, wo du noch deinen Röhrenfernseher hast, ja, die haben irgendwie tausende D-Mark oder schon Euro gekostet und so. Das leisten sich nur die richtig Gutverdiener und so weiter und so fort. Vielleicht 2 Jahre später hast du so ein Ding auch zu Hause stehen, weil du den für 300 geschossen hast, so nach dem Motto. Ne? Und trotzdem immer noch gleiche Qualität. Funktioniert, ist super und bla. Also das ist mir generell öfters schon mal aufgefallen, wie schnell Technik tatsächlich billig wird. Also im Sinne vom Kaufpreis, also an Wert verliert, wenn man es so nennen will.
Ja, also ich kann das jetzt mal so aus meiner Sicht eben beschreiben. Im Jahr 2009 hat Canon die berühmte 5D Mark II rausgebracht. Das war eine Spiegelreflexkamera im High-End-Bereich eher angesiedelt. Die kostete so 2.500 Euro. Die hatte eher so als Nachgedanken eine Filmfunktion eingebaut, weil halt, Sportfotografen oder irgendwie Leute, die halt irgendwie ein bisschen so Fotos für Zeitungen machen und so, dass die noch ein bisschen filmen können nebenher. Das hatte aber den Nebeneffekt, dass auf einmal es möglich war, eine bestimmte Filmästhetik zu bekommen, für so wenig Geld, die abseits war von den ganzen Kameras, die es eben für Profis zu der Zeit gab. Also gerade was man diese größere Tiefen, Unschärfe, die man da bekommen hatte, das gab es eben vorher nicht, dass man die Objektive auch so wechseln konnte und dann günstig auch mit Weitwinkeln und sonst wie arbeiten konnte. Auf einmal war das eher durch, nicht ganz durch Zufall, aber eher unbeabsichtigt durch Canon, war da ein Markt aufgetan, der alles auf den Kopf gestellt hat, was sich davor durch die digitale Umstellung in den letzten 10 Jahren da aufgebaut hatte. Und auch gerade vom Preis her. Und die Kamera hat sich dann eben verkauft wie geschnitten Brot. Selbst bei High-End-Profis, weil die eben da günstig etwas bekommen haben, was sie sonst nirgendwo bekommen haben. Hm. Und dann sind nach und nach die anderen Hersteller draufgegangen, haben auch mit diesen Sensoren, weil diese sind, also wird jetzt sehr technisch, aber diese großen Sensoren, die halt diese Bildästhetik möglich machen, die gab es vorher nur in extrem High-End-Kinokameras. Und wenn ich Kameras sage, dann meine ich vielleicht 2 Modelle. und auf einmal war das da. Natürlich war das technisch gesehen hinter diesen High-End-Kameras immer noch weit hinterher. Und da gab es noch viele andere Schwierigkeiten, die man da umschiffen musste. Und jetzt gerade gestern hat Blackmagic Design eine neue Kamera rausgebracht. Wenn man sich die mal genau ansieht, die hat auch so ein Format wie die 5D Mark II. Und was jetzt da alles drin ist, was die alles kann, das ist jetzt auf dem Niveau eigentlich sogar besser, was diese High-End-Kameras, die halt irgendwie 250.000 Euro Dollar gekostet haben damals, als diese 5D rauskam, in einem Paket, das auch wieder 2.500 Euro kostet, wie die 5D damals. Und das ist jetzt keine direkte Linie, es ist nur Zufall, weil das gestern rauskam. Das ist halt ein Beispiel, das hier zu ergibt. Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, dass wir für so wenig Geld etwas in der Hand haben, mit dem wir Kinofilme produzieren können, die ohne Abschläge in der Qualität auf einer riesigen Leinwand gezeigt werden können. Plus, dass dieses Material, was du da rauskriegst, auch für visuelle Effekte, Weiterbearbeitung problemlos benutzen kannst. Du kannst mit dem, was ich hier jetzt für 2.500 Euro in deinen Händen hältst, etwas produzieren, was für jeden Zuschauer absolute Hochqualität für einen Kinofilm bedeutet, wenn er es dann auf der Leinwand sieht. Das ist diese Entwicklung, die sich in den letzten 10 Jahren da im Kamerabereich vollzogen hat. Und hat dann auch die Möglichkeit eröffnet, dass viele Leute in dem Beruf, den ich jetzt mache, einsteigen konnten, die vorher nie auf die Idee gekommen wären und plötzlich auch die Möglichkeit sich auch für Unternehmen und alle möglichen Organisationen gibt, auch Filme zu haben über das, was sie tun. Also früher war sowas wie ein Imagefilm haben wollte, das war eine sehr hochpreisige Angelegenheit, aus verschiedenen Gründen. Und dann gab es das nicht so viel. Und nun sind wir hier in Leipzig zum Beispiel, wusste ich auch nicht, bis vor kurzem gibt es 200 Filmproduktionsfirmen. Unterschiedlicher Größe. Das sind meistens dann so kleinere Sachen, die halt Werbe- oder Imagefilm machen. Oder halt Nachrichtenbeiträge weiterverkaufen. Aber das ist dann eben möglich. Und da gebe ich dir vollkommen recht, weil der Preis eben so fällt jetzt nicht nur für das Gebrauchte, aber sozusagen von einer Generation zur nächsten, weil eben der Konkurrenzdruck auch da ist. Das ist schon Wahnsinn, wenn man sich das anguckt.
Ja, ich sag mal, wir müssen ja nicht mal unbedingt bei den Kameras bleiben. Guck doch mal bei den Spielekonsolen. Was bezahlst denn du heute? Die heulen alle rum sozusagen, dass die neue PlayStation oder die Xbox, wie heißt sie? Ich habe schon den Namen vergessen. Irgendwas mit Xbox.
Series X oder die
Series X, ja, genau. Dass die halt 500 Euro kostet. Und überlege mal, was früher halt einen Amiga gekostet hat oder Commodore 64 und dann noch die Spiele dazu. Also das hat so viel mehr gekostet halt im Endeffekt dafür, was du halt früher gekriegt hast und das, was du halt heutzutage halt kriegst. Ich meine, wir reden hier von Spielen, die in 4K-Optik gezeigt werden, die so stechend scharf sind, natürlich noch mit dem passenden Fernseher dazu, die teilweise wirklich schon wie Kinofilme halt laufen, also auch sehr, sehr cineastisch sind sozusagen. Da zerfließen dir die Augen, wenn du dir das anguckst. Wenn du noch richtig gut bist, hast du das Ganze noch irgendwie in VR, wobei es, glaube ich, dann die Grafik nicht mehr ganz so auf 4K schafft, aber bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Und du bezahlst 500 Euro dafür. Sagen wir mal 580, wenn du noch ein Spiel mit dazu kaufst. Sagen wir mal 700 Euro, wenn du dir noch einen Fernseher dazu holst oder noch mehr irgendwie. Aber ich sag mal, für knapp unter 1000 Euro hast du ein Entertainment-Paket, was halt auf wirklich fast Filmqualität halt irgendwie ist. Und das ist halt eben vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren, ist das noch nicht der Fall gewesen. So. Also die Technikpreise und vor allen Dingen auch die Techniksprünge sind in den letzten Jahren extrem hoch. Also die Technikpreise sind halt extrem gesunken, finde ich halt. Und die Sprünge sind halt nach oben halt ziemlich nach oben gegangen. Also ich weiß noch, der damals dieser Final Fantasy Film, der damals im Kino lief, wo die alle so gedacht haben, so also krass, was möglich ist und so, aber gleichzeitig hast du immer noch so gedacht, ja, das ist halt immer noch nicht so real. Schnitt, guck dir die heutzutage die reinen CGI-Filme an halt. Also müssen ja nicht mal unbedingt nur die
du meinst sowas wie Avengers, wo der größte Teil auch reine CGI.
Ja, oder zum Beispiel Battle Angel Alita. Also ich glaube, hieß er ja irgendwie Alita Battle Angel sozusagen, wo ein kompletter Charakter das Gesicht halt komplett digitalisiert eigentlich ist. Es ist komplett CGI. Das hat nichts mehr, also klar gab es eine Schauspielerin und so weiter, aber die war halt nur mit grünen Punkten am Set sozusagen.
Im Gesicht.
Im Gesicht, genau. Sowas meine ich halt. Und wie gesagt, ne, du hast es gerade selber angesprochen, halt durch sowas wie halt diese Kamerasachen und diese Schnittprogramme, die ist ja auch kostenlos mittlerweile halt, zumindest in der Grundversion halt gibt, wo du schon viel damit machen kannst, kannst du das fast schon selber produzieren. Also ich gucke mir ja auch teilweise viel so YouTube-Videos an, wo die dann halt eben tatsächlich mit dem Greenscreen zu Hause irgendwie was da produziert haben. Und das ist schon guter Content. Also da waren wir vor 10 Jahren, waren wir da noch nicht.
Ja, also natürlich gibt es immer wieder größere Sprünge, die halt sozusagen durch Hollywood vorgegeben werden. Also so dieses De-Aging oder alte, Menschen zum Leben zu erwecken, indem man sozusagen ein jüngeres Ich fast fotogenau wiederherstellt, je nachdem, wie gut das ist, da lässt sich manchmal drüber streiten. Das sind immer so die größeren Entwicklungen, die dann wieder voraus sind und du weißt, in ein paar Jahren gibt's das dann günstig auch für zu Hause. Also du kannst heutzutage mit vielen Programmen zu Hause 3D-Modelle erstellen, ganze Welten dir bauen dort. Das ist natürlich als Einzelperson Schweine viel Arbeit, aber zum Beispiel ein Science-Fiction-Kurzfilm herzustellen, sage ich jetzt mal. Das ist sowas, wovon ich früher geträumt habe, dass du als Jugendlicher dann, dass du deine eigenen so Science-Fiction-Sachen machen kannst So, das war zu der Zeit, als ich noch jung war, da hättest du Modelle gebraucht, Filmkameras, Leute, die Modelle bauen können und also extrem aufwendig. Heute kannst du das alles am Computer machen, wenn du die Zeit und das Talent natürlich auch dafür hast, um da was herzustellen. Für relativ wenig Geld. Und wenn du dich da voll auch reinkniest, dann kannst du was machen, was auch cool ist. Natürlich kostet das eine Menge Aufwand. Wenn du das aber wirklich willst, gibt es sozusagen eigentlich so gut wie gar nichts mehr, was dich davon abhält. Das ist ja das Tolle.
Aber das ist doch eigentlich fast schon in Richtung schönes Schlussfazit. Heutzutage kostet Technik eigentlich nicht mehr so Geld in dem Sinne so viel, sondern es kostet eigentlich eher Zeit, sich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen.
Ja, und Mühe vor allem. Also diese Mühe und auch die Geduld und die Hartnäckigkeit, da dran zu bleiben, weil viele Programme sind halt auch schwer zu erlernen, beziehungsweise vielleicht nicht schwer zu erlernen, aber es braucht viel Zeit, um sie zu meistern, sage ich jetzt mal so. Also ein Programm wie Blender zum Beispiel, das ist ein Open Source 3D-Modeling-Programm, mit dem du extrem viel machen kannst. Wenn du halt auch eben, die Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre investieren willst, um das zu perfektionieren. Wenn du das mit jungen Jahren anfängst und dich daran klemmst, dann hast du irgendwann aber auch ein Niveau, wo du sagen kannst, davon kann ich später mal mit mein Geld verdienen, weil halt solche Leute auch gesucht werden. Ich habe Schneiden in der Schule gelernt, jetzt Digitalschnitt, aber nicht, weil es mir irgendjemand gezeigt hat, sondern weil es mich interessiert hat. Und wir hatten damals wirklich, sagen wir mal, rumpelige Dinger. Aber wir haben es halt gemacht, weil es uns Spaß gemacht hat. Und das war eben auch wichtig, dass ich das so früh schon gemacht habe, wo es vielleicht völlig, abwegig war, sich damit näher zu beschäftigen, weil sozusagen die High-End-Sachen waren eh ganz woanders. Aber bis dann sozusagen ich dann wirklich ernsthaft damit Geld verdienen konnte, war es mittlerweile so, dass die Fähigkeiten, die ich mir vorangeeignet habe, extrem wichtiger waren als das die Software, die man dann eben benutzt hat. Und jetzt hier alleine, was wir jetzt hier machen, wir nehmen hier einen Podcast auf. da kann ich euch auch mal so ein Shoutout machen. Also ich benutze hier ein Programm, das nennt sich Reaper. Das ist ein Audioschnittprogramm, das die Fähigkeit hat, sowas wie Themes oder Skins, wenn man so will, auf seine Oberfläche drauf programmieren zu lassen. Also das ist halt ein Audioschnittprogramm und Audioproduktionsprogramm, damit kannst du sagen, Musik zum Beispiel aufnehmen. Oder auch jetzt einfach so Podcast, würde alles funktionieren. Das ist nicht teuer, das hat extrem viele Features an Bord, das ist bei einer kleinen Community sehr beliebt. Das wird hauptsächlich von zwei Leuten gemacht und noch einem kleinen Team, das immer ihnen hilft. Das kostet ja so als Einzellizenz so wie zu $60. Wenn du halt richtig Commercial License und Zeug machst und Geld verdienst damit, der kostet ein bisschen mehr, ist aber alles sozusagen stemmbar. So, dann gibt es aber eine deutsche Open Source Initiative namens Ultraschall, die sich gesagt haben, hey, dieses Programm ist so toll, wir können das nehmen, die ganzen Features, die das hat, wir machen ein eigenes Theme oder Skin, wie man es auch immer bezeichnen will, und nehmen die Features, die es hat, und bauen das in eine Oberfläche ein, die nur für Podcaster ist. Wo alles Wichtige, was Podcaster aus einem Audioprogramm brauchen, sofort griffbereit ist. So, und Ultraschall ist ein Team von Open Source Enthusiasten, auch aus allen Teilen der Welt, also die Hauptinitiative kommt aus Deutschland, und du installierst die Reaper, du installierst die Ultraschall und hast ein Podcast-Produktionsprogramm, mit dem du sozusagen alles in einer Hand machst. Ich kann hier alles aufnehmen, ich kann es entfertigen, ich kann Kapitelmarken, wenn wir sprechen, dazusetzen, die Kapitelmarken setzen, editieren und später mit dem fertigen Audiodatei rausrechnen. Ist ein extrem schwieriges Unterfangen mit allen möglichen anderen Programmen. Aber hier ist es sozusagen griffbereit. Auch so Sachen wie Routing, ne? Also dass man verschiedene Audioquellen hat, eine übers Internet und sonst wie was, und das muss man alles zusammenfügen. Hier gibt es eine Funktion, die nennt sich Magic Routing, die macht das alles für dich. Das ist auch viel Aufwand, der dahinter steckt. Aber wir haben hier für wenig Aufwand, da gibt es noch ein anderes Open Source Ding, womit wir uns übers Internet verbinden. So, und fertig ist Lack. Und damit kann man für fast gar nichts Podcasts produzieren. Und es gibt dann Plattformen, die dich für eigentlich gar nichts Podcasts hochstellen lassen. So. Und damit machen wir eben Audio Hörprogramme, was eben keine größere Technik mehr braucht. Und da sind wir dann da und sind glücklich. Und ja, das wäre auch vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen. Ja. Und es ist aber auch eben möglich, weil eben es viele gibt, die sich von der Technik eben nicht abschrecken lassen, sondern sie immer auch weiter verbessern wollen, selber. Und ja, man kann ja so viel darüber reden, dass viele eben auch so nicht so besonders technikaffin sind. Die sind, die bleiben zum Glück auch nicht stehen und wollen nicht immer nur wieder ein besseres Office machen, sondern vielleicht mal irgendwie ganz anders denken und so. Und ja, und die Technik, die jetzt halt wir benutzen, um die Podcasts aufzunehmen, die Mikrofontechnik etc., die ist vielleicht auch noch relativ kostspielig, je nachdem, aus welcher Sicht man das sieht. Aber so teuer ist es auch nicht mehr. Und wer vielleicht zu zweit oder so einen Podcast aufnehmen will, für den gibt es auch eine günstige Lösung, die man kostengünstig hinkriegt. Das klingt vielleicht nicht so ganz super geil im Endeffekt, aber wenn man dann weiß hinterher, wie man noch ein bisschen manipulieren kann von der Software her, da kannst du dann auch tolle Sachen mitmachen, sodass es dann schön klingt. Und irgendwann hast du dann mehr Geld, dann kannst du dir das leisten, damit es gleich von Anfang an schön klingt. So.
Also das muss man ja auch mal sagen. Ich meine, wir haben ja alle mal klein angefangen. Ne? Also ich gucke ja zum Beispiel momentan gerne, weil ich mich ja auch damit privat beschäftige, halt solche Leute, die halt so Minifiguren bemalen. Und was die halt an Technik, das ging halt los, da hatten die wirklich nur ihr Smartphone und haben damit aufgenommen, bis hin zu, okay, jetzt habe ich hier eine Kamera oder kommt das Licht dazu, was ich mir geholt habe. Ich meine, die wachsen ja auch und dann kriegen die halt auch sowas mit, dass sie sich halt dann eben, weil sie sich damit beschäftigt haben, okay, ich muss das so ausleuchten, ich muss die Kamera dahin tun, okay, da sollte ich vielleicht noch einen Vorhang mit reinbauen, damit halt die Lichtquelle richtig passt. Bis hin zu irgendwie, ich habe jetzt hier das so und so geschnitten, da habe ich, am Anfang ging das irgendwie los, da war irgendwie nur so ein kurzes Intro, jetzt ist da irgendwie schon mit Animationen mit dabei und so weiter und so fort. Ich weiß, wie ich das in Szene setze und bla. Also das ist wirklich so, du merkst doch, wie die Leute halt dann eben auch daran wachsen halt. Und ich finde generell, das ist bei den Podcasts ist das auch so. Die Leute, die jetzt zum Beispiel groß bekannt sind und die einen Podcast starten, die haben meistens immer jemanden im Hintergrund, der das für die macht. Ich kenne kaum einen von den großen Star-Podcasts, die das wirklich selber machen, halt so. Ja. Zumindest nicht von denen, die ich höre jetzt. Also bestes Beispiel hier, Fake Doctors, Real Friends hier, die haben ja ihre zwei Leute, die das halt für die halt machen. Die müssen sich im Endeffekt nur reinwählen, erzählen und dann Spaß bei der Freude.
Beziehungsweise, die mussten auch sich mit der Technik beschäftigen wegen der Pandemie, sonst wären die eigentlich immer nur in ein Studio gegangen, hätten da ihren Keks gemacht und dann wären sie wieder nach Hause gegangen. So, jetzt haben sie sich damit auch selber auseinandersetzen müssen. Und da merkt man dann schon, dass bei manchen eben so auch dann irgendwo das technische Limit erreicht
ist. Es ist immer wieder lustig, wenn Sarah Chalk quasi ankommt und die immer wieder das nicht hinkriegt, irgendwie erstmal da irgendwie mit denen zu sprechen und das Ton da ist und Zeug. Aber die Probleme haben wir alle gehabt im Endeffekt. Also ich meine, ja, ich bereite gerade mit Jan, den kennt man aus dem Nerdsich-Podcast, und noch einer anderen guten Freundin bereite ich gerade auch ein weiteres Podcast-Projekt vor. Spoiler. Und da haben wir jetzt eine Aufnahme gehabt, die hat halt, konnte man die Tonne kloppen, so. Die war super und so weiter und so fort, aber ihre Tonspur hat halt nicht aufgenommen. Ja, scheiße. So, ich hätte es jetzt so machen können, dass ich die Tonspur von mir und von Jan zusammenschneide und sie spricht dann drüber, aber das ist halt auch nicht cool. Also hat man es halt nochmal aufgenommen. Aber an solchen Problemen wächst man dann halt auch. Das ist halt, das kann halt passieren. Das ist halt nicht schlimm. Ich meine, sie ist halt auch Podcast-Neuling. Das ist alles nicht schlimm. Man wächst da halt eben auch da dran. Und jetzt mal so unter uns, Freunde, die anfangen wollen mit Podcasts und so weiter und so fort. Macht euch über Tonprobleme keine Sorgen am Anfang. Es gibt so viele Podcasts von großen Leuten und so weiter und so fort. Da ist die Tonqualität so scheiße. Da ist nebenbei ein Knacken dabei, ein Rauschen und so weiter und so fort. Und die sind mittlerweile bei 100 irgendwas Folgen. Also, ne?
Ja, oder?
Keine Bange, ihr kriegt das hin.
Genau, und ich meine, ich krieg's manchmal oft etwas erzählt, so wenn die auch mit so YouTube-Kanälen, was man dafür gemacht haben, wie toll das alles doch aussieht. Haha, Eigenlob, ich klopfe uns auch mal auf die Schulter. aber natürlich steht da nicht dahinter, aha, der Kameramann hat wie 10, 15 Jahre Berufserfahrung. sozusagen. Und hat die ersten 5 Jahre oder so auch nur Schrott produziert oder, sagen wir mal, Sachen, für die er sich heute schämen würde. und das gehört dazu. Es ist, wenn man heute einen YouTube- oder Podcast-Kanal startet, ist es sozusagen nur offensichtlicher für alle. Während man das früher vielleicht in Uni-Projekten oder sonst irgendwo versenkt hat, die dann nirgendwo mehr aufgetaucht sind und man hat sozusagen die Lehren für sich mitgenommen, aber das Publikum war nicht so groß. Aber es gibt eben auch viele YouTuber, die ich gerne gucke, die eben klein anfangen und selber lernen, wie das alles funktioniert und sowas. Und natürlich, ja, woher sollen sie es auch wissen, wenn sie es nicht ausprobiert haben?
Ja, ja.
Und das gehört aber dazu. So, es ist halt nur ein bisschen mehr im Lichte der Öffentlichkeit heutzutage als früher. Und natürlich können Menschen gucken, wow, unsere erste Folge, sieht die nicht geil aus? Ja, toll, dann bist du auch hier schon 20 Jahre im Job, da sollte es vielleicht auch geil aussehen, oder zumindest ansatzweise.
Ja, aber ich meine, ich finde, du musst auch, sag mal, die Fehler machen und das halt, du musst dich halt auch damit beschäftigen. Ich meine, guck mal, ich habe jetzt für die Uni, haben wir ein Hörspiel aufgenommen, ein kurzes, vielleicht, wenn ich mal meine Partnerin, kann ich ja mal um Erlaubnis fragen, ob ich das tatsächlich mal irgendwie hochstellen darf. Aber halt auch sowas, ich habe mich halt dann damit beschäftigt und so, und was wird jetzt da draus im Endeffekt? Naja, wir machen auch noch ein weiteres Podcast-Projekt, was vielleicht so in die Richtung Hörspiel geht, aber auch dazu irgendwann mal mehr. Aber das sind halt so eine Sachen, ne? Also ich meine, ich habe halt gemerkt, okay, das macht mir halt Spaß, irgendwie so Töne anzuordnen und so weiter und so fort. Und ich habe dann auch tatsächlich so dieses, ich kenne mich halt mit so Soundtheorie und Audiotheorie, kenne ich mich nicht so krass aus. Ich mache das alles nach Gehör und Gefühl. Und das funktioniert scheinbar irgendwie so. Und so würde ich das genauso angehen. Vielleicht klingt es auch für den anderen dann einfach mal scheiße, dann muss ich es halt nochmal neu machen und so weiter. Aber daran lernst du es ja im Endeffekt so. Und das ist mit der Technikhandhabung, ist das halt genauso. Ich meine, guck mal, wo wir wieder beim Anfang sind mit den Smart House sozusagen halt oder den Smart Homes. Am Anfang wird das bei den meisten wahrscheinlich auch nicht richtig funktionieren und das Maximalste, was sie machen, wo sie sich freuen, ist dann halt das Licht an und aus sozusagen. Und da denken sie schon, oh, ich habe das kapiert. Bis sie sich dann halt mal richtig intensiv damit auseinandersetzen und dann machen sie halt alles, dann, weiß ich nicht, geht das Spülen von der Toilette schon automatisch so nach dem Motto. Also, das sind halt alles so Feinheiten. Klar, du musst dich mit der Technik auseinandersetzen, du musst dich damit beschäftigen, aber also wenn das Problem ist, dass die Leute sich nicht damit auseinandersetzen wollen, sozusagen, das ist schon ein krasses Luxusproblem.
Ja, also das ist so diese One-Button-Lösungen davon, also je nachdem, was man macht. Jetzt, wenn es sozusagen um Content Creation, auch so ein beschissenes Wort, geht, alles, was so ein bisschen aus der Kreativwirtschaft kommt, eben One-Button-Lösungen halte ich für falsch. Also du wirst nicht besser dadurch, wenn du sozusagen ein Programm benutzt, wo draufsteht, mach das jetzt schön. Und dann ist es hinterher einigermaßen schön. Es gibt auch einige Firmen, die bieten sowas an, dass sie sagen, okay, mach das hier und es wird immer toll sein. Auf diese eine Art und Weise, die sich nie weiterentwickelt. Ja, und dann ist man dann eben dort gefangen. So, dann das ist aber nicht der Sinn der Sache, um kreativ zu sein, sondern es geht ja daran, zu gucken, was kann man als nächstes tun. Sich auch vielleicht auch anderen Dingen was herausklauen, sozusagen, jetzt, weil ich jetzt kein besseres Wort dafür habe, aber gerade was wir jetzt vorhaben mit unserem nächsten Podcast, das ist eben eine Mischung aus Hörspiel und sozusagen Live-Spiele-Podcast. Und das ist was ganz Neues, was auch mehr Aufwand bedeutet. Und da bin ich jetzt zum Beispiel eher so, okay, denn ich habe genug zu tun, unsere anderen Podcasts zu produzieren und dann bin ich froh, dass du das dann machst, dass du dann eben so die Feinheiten da machst. Wie gut das jetzt klingen wird am Ende, weiß ich auch nicht, ob es wirklich was Besonderes dann wird, das wird man auch sehen, wie es dann beim Publikum ankommt sozusagen.
Meinem Kopf tut es das.
Ja, das ist die erste gute Voraussetzung. Ja. Anstatt man sagt, oh, die Scheiße, ich muss ich jetzt schon wieder machen, sondern der Anspruch, das immer besser zu machen, das ist ja das, um was es geht. Und das ist auch das, wo man niemals faul werden darf, wenn man sich gerade, was so Technik angeht, damit größer auseinandersetzt. Weil sonst ist man wirklich nur so auf diesem 90er-Jahre-Computerniveau. Ein Programm macht man auf, oh Gott, schon 2 Programme offen, huh, kommt Windows damit klar. Ja, mein Junge, du hast 32 GB RAM hier drin verbaut. Das haben wir mit Absicht gemacht. So, jetzt kannst du dein Bildprogramm und dein E-Mail-Programm beides offen lassen. Ist nicht schlimm.
Ja. Was habe ich? 32 oh. Watt?
Ja, genau. Ja, ich meine, also, ich könnte jetzt Namen nennen, ich könnte Geschichten erzählen, tue ich an dieser Stelle nicht.
Könnte ich auch, so ist es nicht. Aber wir wollen uns ja auch nicht über die Leute lustig machen, also.
Richtig, genau, so. Das ist einfach dann irgendwie, ja, man weiß halt nicht mehr Bescheid dadurch. Und was es wirklich ankommt, ist der Wille, weiter zu lernen. Dann lässt sich Technik auch immer beherrschen, man wird nicht von der Technik beherrscht. Das ist die Grundvoraussetzung. Es gibt viele Leute, die auch älter sind, die eben Computer und so sehr, sehr gut beherrschen und wissen, wie das alles funktioniert. Warum? Weil sie sich nicht an einer Stelle damit abfinden, wie es funktioniert. So. Ich weiß ungefähr, wie ein Auto geht. Ich weiß ungefähr, wie ein Auto funktioniert. Aber ich habe keine Ahnung davon, wie man sowas genauer dann eben reparieren kann. Reifen wechseln kann ich noch und so. Und ich kann erkennen, wenn irgendwie was komisch klingt, dann sollte man besser zur Reparatur gehen. Aber der Rest macht dann derjenige, der das gelernt hat. So. Und aber die anderen Dinge, die man auch dann lernen möchte und die auf die es dann ankommt, die sollte man dann auch weiterhin lernen und bereit sein, damit umzugehen. Dann ist Technik auch nichts, ja, was einem irgendwie Angst macht. So. Und ich weiß halt nicht, wie es ist, wenn ich dann 70 bin, ob ich dann noch Bock habe auf den ganzen Mist. Wenn die Leute ihre integrierten Holoprojektoren an der Schläfe haben, ob ich auch sowas haben will. Das wird man dann sehen.
Nee, du sitzt dann im Sessel und bist in der Matrix.
Ja, werden wir sehen. Vielleicht, ja. Oder die jungen Leute sagen, guck mal, der Opa mit seinem Smartphone. Das war doch gut, das funktioniert seit 50 Jahren.
Und fliegen dann weg mit ihrem Hoverboard.
Genau.
Lachend.
Da komme ich mit meinem Killerboard und hole die alle ein.
Wo du dann erzählst, irgendwie so, das habe ich früher im Film gesehen.
Genau. Deswegen ist es wichtig, ich finde, man muss offen für die Technik sein und man sollte sie immer kritisch hinterfragen und man sollte aber auch wissen, wie sie funktioniert. Dann hat man weniger Stress und hat mehr Spaß daran. Die Sache mit dem Internetanschluss ist halt noch was anderes.
Da kommen wir dann in 30 Jahren dann auch hin, dass wir dann hier so weit sind, dass sie dann 5G alle akzeptieren und nicht Verschwörungstheorien wahrgenommen haben, sondern dass sie alle sagen, ja, wir brauchen das tatsächlich.
Ja, da gibt es dann 7G und die Leute meckern dann, warum 5G war doch noch gut, was brauchen wir jetzt das?
Ja. Naja.
In diesem Sinne.
Lasst euch, wie hast du so schön gesagt gehabt, beherrscht die Technik, aber lasst euch nicht von der Technik beherrschen.
Genau, alte Weisheit unter uns IT-Spezialisten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Genau, jetzt spiel das technische Outro ab.
Alter, wir müssen jetzt Werbung für die anderen Podcasts machen.
Oh ja, um Gottes Willen. Nürzisch Radio könnt ihr, oder wie er jetzt neu, dank Sascha heißt, der Nürzisch der Podcast, weil er einfach nur zu faul war, dass da oben einmal...
Das hat zu viel Platz weggenommen.
Was genau, das war deine Begründung, es hat zu viel Platz eingenommen. Das war das Scheißproblem. Deswegen müssen wir uns jetzt alle umgewöhnen und sagen, Nürzisch der Podcast, nicht mal Nürzisch Radio. Ganz schlimm für die Erstlinge. Naja, jedenfalls den kriegt ihr alle zwei Wochen immer schön sonntags auf die Ohren. Da besprechen wir quasi alles, was sich mit der Nerdkultur zu tun hat. Und ihr könnt euch da in unserem lustigen kleinen Freundeskreis zusammensetzen und uns lauschen oder belauschen, wie wir dann quasi über so Sachen wie die neueste Kacke von Paul W.S. Anderson oder aber erst kürzlich erschienen über uns über die Videothekenkultur hinschmachten und nostalgisch werden.
Genau. Und wem die Filme, die wir da besprechen, zu neu sind, dem empfehlen wir die Prime Perlen, wo jetzt eine neue Staffel gestartet ist. Das ist unser Trash-Film-Podcast, wo wir in jeder Folge einen anderen herrlichen Film besprechen, den man bei den Streaming-Anbietern ganz weit hinten in der Liste erst findet.
Ich habe heute erst Zuspruch gekriegt von meiner besten Freundin, die dann bei dem neuen Podcast-Format mit dabei sein wird. Die hören nämlich jetzt gerade die erste Staffel durch und sie hatte gemeint gehabt, also nach dem Hören, ich habe so Bock, Rotor zu gucken und ich wollte dann nicht erzählen, Ja, vielleicht in der Gruppe, aber ansonsten.
Nein, nein, soll sie machen. Und ansonsten haben wir noch, ja, neben der Laberkäse, der im Wechsel mit Nerdsicht, der Podcast kommt. Und weitere Podcasts in Planung, die sich um das Thema, das können wir jetzt schon mal sagen hier, wir sind ja nicht irgendwie Leute, die sagen, oh mein Gott, was wird das sein? Hype, hype, hype.
Du meinst, ja, ja, ich weiß, da kenne ich jemanden, der das jetzt quasi ein Jahr lang gemacht hat und immer wieder meinte irgendwie so, ja, ey, 2020 Reborn wird krass und tralala und es kam halt einfach ein Jahr lang nichts und immer wieder diese Ankündigung. Nee, komm, Butter bei die Fische, das neue Projekt, das ist aus einer Folge Nerdsig Radio entstanden, Nerdsig der Podcast. Das macht mich wahnsinnig, Sascha, wirklich. Jedenfalls,
ich lasse beide Namen wird zu. Es,
jedenfalls wird es sich um das Thema Pen and Paper quasi drehen. Und wir werden quasi pro Staffel, in Anführungszeichen, die ich jetzt gerade gemacht habe, wird es sich um eine, um ein Regelsystem drehen. Wir spielen eine Kampagne, entweder selbst überlegt oder halt eben eine vorgegebene. Jetzt erstmals ist es die D&D-Kampagne. Also eine D&D-Kampagne und ich werde das dann schön mit Tönen und Sound unterlegen, dass man sich schon fast wie in einem kleinen Hörspiel befindet.
Genau, das ist unser neuer Podcast Dice or Die, den wir noch in der Mache haben. Der wird sozusagen noch produziert. Genauso wie der Heavy Metal Podcast, der mal was ganz anderes ist. Da sprecht ihr über Musik und der heißt wie?
Dangerously Loud.
Dun, dun, dun. Ja, das klang jetzt super. Ich schon meinen Riff. ja, das ist mal was ganz.
Deswegen sprichst du nicht mit.
Ja, ich habe auch überhaupt gar keine Ahnung davon. Und
du hast nur das Intro eingesprochen. Wurdest auch sehr dafür gelobt.
Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Das kann ich, das kann ich. Ich verstehe nur nicht von dieser Musik da. Das ist mir alles viel zu gefährlich und viel zu laut. Und all diese Dinge könnt ihr bei uns hören und wenn ihr davon genug habt, dann guckt ihr in unseren YouTube-Kanal rein oder auf unserer Website, da gibt es auch immer ganz tolle Rezensionen zu Comics etc. Und jetzt haben wir genug Werbung gemacht, wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit, sagen auf Wiedersehen und der Ronny sagt nun
Wiederschauen, reingehauen, um das mal zu klauen. Ha!
Eine Lamaré Audioproduktion.